VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Ja, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und unsere lieben Gäste auf die Bühne bitten, in den Salon hier hinein. Ich weiß, dass die ein oder anderen jetzt gerne die ganze Rede gesehen hätten oder sehen würden. Das können Sie also wirklich im Internet tun. Vielleicht können wir es auch im Anschluss nochmal gemeinsam sehen. Es ist nur leider so, dass nicht alle unsere Gäste jetzt wahnsinnig viel Zeit haben und deswegen müssen wir aus organisatorischen Gründen und wollen auch, jetzt verrate ich doch nicht, beginnen. Ich stelle ganz kurz vor, Matthias Lilienthal, der Intendant der Münchner Kammerspiele, Melli Kiak, Schwester, nicht nur im Geiste. Ich kann es nicht runterbrechen, was du alles machst und was du bist. Und drum halte ich sozusagen mit meiner Person hin. Und Nils Minkma, beim Spiegel, ehemals Feuilletonchef der FAZ. Genau. Vielleicht zu Beginn noch einmal ganz kurz 2 Sekunden zur Aktion. Ich bin jetzt hier das erste Mal auf der Bühne und auch in der Lage, etwas dazu zu sagen. Wir haben morgen die Situation, dass die Bundesregierung ihre Entscheidung verkünden muss. Sie haben wahrscheinlich alle unseren kleinen Aktionstrailer gesehen. Der ein oder andere wird am ersten Tag gedacht haben, das kann man jetzt nicht so ernst nehmen. Jetzt bewahrheiten sich einige Dinge. Wir haben hier Heike Hensel, Bundestagsabgeordnete, die vielleicht uns ganz kurz in einer Minute oder in 2 Minuten, ich würde dir gerne das Mikrofon übergeben, dem Publikum erklären kann, was morgen passiert und wie die Bundesregierung, also der römische Imperator, das Imperatorenpack, ihre Entscheidung verkünden kann.
Ja, danke schön. Guten Abend. Also ich hoffe, es passiert morgen auch etwas. Das hängt nämlich an dieser leidigen Tagesordnung für mündliche Fragen im Bundestag. Ein Mechanismus, den meistens die Oppositionsparteien nutzen, um die Regierung zu befragen. Und es wird die Frage geben, ob die Regierung den Antrag unterstützt, den es aber zusätzlich ja noch geben wird am Freitag, um genau diesen Artikel zu streichen, der im Moment eben und Verkehrsunternehmen sanktioniert und ob sie die Aktion des Zentrums für politische Schönheit unterstützt. Die Frage ist hat die Nummer 51 und wir hoffen, wir haben 2 Stunden Zeit für die Beantwortung von mündlichen Fragen, da kann man nachfragen, dass wir eben in diesem Zeitrahmen auch wirklich noch dazu kommen, diese Frage zu behandeln. Mich wundert es schon, dass sie sehr weit hinten angesiedelt wurde. Schauen wir mal, was passiert.
Und wenn ich kurz fragen darf, also 52 Fragen, man hat 1,5 Stunden Zeit oder 2 Stunden Zeit? Wie lang ist in etwa angesetzt?
Die Frage, Stunde insgesamt für mündlich eingereichte Fragen dauert 2 Stunden, aber viele lassen ihre Antworten auch schriftlich beantworten. Das heißt, es fallen dann viele weg und es hängt einfach ein bisschen vom Zeitrahmen ab. Normalerweise müsste es zu schaffen sein. Wir schauen mal. Und dann können wir nachfragen. Dann können wir die Bundesregierung, alle Abgeordneten, die da sind, können nachfragen.
Sie merken schon, meine lieben Damen und Herren, wie im alten Rom, durch Dauerredner könnte man die Antwort verhindern morgen im Bundestag. Wir haben aber schon vorher gesagt, das kümmert uns ja nicht, weil ein Nein der also ein Schweigen, eine Nichtäußerung, die Raute würden wir als Nein interpretieren. Und dann sozusagen kommt der nächste Strick ins Spiel, also das alte deutsche Wort von, wenn alle Stricke reißen, so kommt mir eigentlich diese Aktion etwas vor, auch in der Planung. Es gibt lauter Stricke, die reißen dürfen und Sie können alle mit dabei sein. Jetzt die erste Frage vielleicht an den Intendanten der Münchner Kammerspiele. Ist das noch Theater, ist das noch Aktionskunst oder ist das Politik, wenn man jetzt im Bundestag den Bundestag missbraucht, um 100 Flüchtlinge nach Deutschland fliegen zu können?
Wenn etwas in dem Rahmen eines Hauses, dass sich Theater stattfindet, dann ist es Theater und in dem Moment, wo es im Bundestag stattfindet, ist es Politik.
Da hast du also da haben wir einen avancierteren Begriff, ja, nämlich den der Bühne, die eben nicht unbedingt in einem Theater sein muss, ja. Also das Kanzleramt beispielsweise bei der Kindertransporthilfe, wo wir mit zwei Überlebenden des Holocaust aufgetreten sind, war für uns eine Bühne, eine elementare Bühne, wo etwas passiert ist, ein Stück sich abgespielt hat. Ist das etwas, was du dann radikal ablehnen würdest und sagen würdest, nein, das war gar keine Bühne, Philipp, du täuschst dich, das war, was war das?
Ja, aber also eben vor dem Haus, wenn man eure Show anguckt, dann gibt es ja so eine Ebene von blutiger Realität, von vier sehr hungrigen Tigern. Und dann gleichzeitig gibt es ja Menschen, die auf das Dach des Containers steigen und die ja karnevalesk, verstellungsmäßig ein clownsartiges Theater abziehen. Und dazwischen baust du ja eine Spannung auf und dazwischen verhält es sich, was Politik ist und was Performance ist und was Theater ist oder was, das ist mir alles total wurscht. Also wir reden über so bestimmte Inhalte und aus so einer Aktion wie hier, die Frage ist ja, zu welcher Realität verhält die sich in diesem Moment? Also in diesem Moment haben wir eine Situation, dass wir 1 Million Flüchtlinge in dieses Land gelassen haben. Dann haben wir Herrn Erdogan stellvertretend für uns gebeten, eine Mauer zu errichten und die Europäische Union wieder dicht zu machen. Und sowas wie Flüchtlinge fressen, es versucht ja an uns ranzurücken, was sonst das Mittelmeer erledigt. Also so lese ich den Versuch von euch.
Okay. Melli, kurze Frage an dich. Wofür stehen die vier Tiger? Wofür steht die Arena?
Ja, also ich würde natürlich auch anknüpfen an Matthias Lilienthal, dass ihr natürlich euch eine Bühne sucht. Also politischer Widerstand hat viele Gesichter und Kunst kann ein Mittel davon sein. Und auch wenn es nicht jeder als kunstig dechiffrieren kann, ist es natürlich Kunst. Denn was ist bislang da? Bislang langweilen sich vier hungrige Tiger vor dem Theater. Mehr ist nicht. Und der ganze Rest ist Storytelling. Und die Story erzählt uns von etwas, was wir wissen, aber was wir nicht sehen oder was wir ignorieren oder was wir vergessen haben oder was uns vielleicht auch zu anstrengend ist, ständig darüber nachzudenken, und erinnert uns an etwas. Und das macht ihr ja. Ihr erinnert uns daran, dass das, was dort passiert, in einem Zusammenhang steht mit Gesetzen, dass die wiederum in Zusammenhang stehen mit einer Demokratie, dass die wiederum in Zusammenhang stehen mit einem Parlament, das stellvertretend für alle Bürger in diesem Land dort Entscheidungen fällt. Das ist die Story. Und illustriert wird das Ganze durch, wie gesagt, vier Tiger in einem Käfig vor einem Theater. Und es funktioniert. Das ist das Erstaunliche. Es funktioniert so gut, dass noch keine 48 Stunden danach, also wer ist nicht alles involviert in diesen Prozess im Moment? Also von Behördenleitern irgendeines Grün und ich weiß gar nicht, wie diese Ämter heißen. Bis hin, ich meine, selbst das Innenministerium hat getwittert 48 Stunden nach dieser Aktion. Wann hat sich das letzte Mal ein Politiker oder ein Ministerium in Deutschland zu einer Kunstaktion, zu einem Theaterstück oder zu einem Bild an der Wand eigentlich je geäußert und meinte, sich äußern zu müssen zu einer Aktion? Das heißt, dass es sie doch wenigstens berührt, getoucht hat in irgendeiner Form. Es haben sich so viele andere Menschen auch dazu geäußert. Und das ist das Tolle eben bei politischer Kunst, finde ich. All diese Erzählungen, all diese Reflexionen, auch all die Abwehrmechanismen, auch all die Abscheu, die manche Leute ja auch haben. Ich erinnere nur an die Tierschützer, die ja ständig auch immer sagen, also das Schlimmste an eurer Aktion sind überhaupt die Tiere. Wobei ich immer sagen würde, den Besten, den es in dieser Geschichte geht, sind eigentlich diese Tiger. Ja? Aber das ist alles Teil eines Diskurses, der dadurch offengelegt wird, der das Ganze spiegelt, der auch die Aufregung widerspiegelt und so weiter. Dafür alles steht das, und das ist sehr komplex, das kann man nicht runterbrechen. Aber wenn man es runterbrechen will, kann man sagen, ja, da sind vier Tiger in einem Käfig und der Rest ist eine Riesenunruhe.
Herr Minkmar, wenn jetzt alle Stricke reißen, muss man so weit gehen, Flüchtlinge jetzt zu verfüttern an diese vier Tiger da draußen?
Würde ich nicht. Hört man mich? Ja. Würde ich nicht empfehlen. Die sind ja doch sehr ausgewogene Kost gewohnt und wer weiß, was die dann bekommen. Ich finde, aber das hat natürlich schon etwas sehr Verstörendes und Unangenehmes, diese Aktion. Ich glaube, sie hat mir auch am Anfang überhaupt nicht gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob sie mir jetzt gut gefällt. Und das ist wiederum gut, weil ich war zum Beispiel mal, die Älteren werden sich erinnern an das Jahr 2009, da war der Weltrettungsgipfel in Kopenhagen, um das Klima zu retten. Und danach hatten wir noch zahlreiche weitere Weltrettungsgipfel und wir haben noch dieses abgefuckte Klima. Und auf diesem Weltrettungsgipfel war auch wahnsinnig viel Kunst und politische Kunst. Und die war mit, sie war sehr schwer zu ertragen, weil die halt die politische Kunst auch traditionell an so einer Überdosis Kitsch krankt. Und das hat so in meiner Jugend, glaube ich, auch viele gute Sachen beschwert. Und denk an das Waldsterben und an viele andere Anliegen, die einfach mit so schrecklichen Kunstwerken einherkamen. Und Günter Grass war einer der großen Produzenten von solchen Sachen. War nicht schwer. Und diese Tiger-Assoziation hat ja sowas Fieses, ja, und was Gnadenloses. Ich habe in meinem Studium ein bisschen alte Geschichte gemacht. Das war ja richtig, ist ja richtig schlimm, wenn Tiger die Menschen zerfetzt, oder Löwen waren es ja vor allem im Circus Maximus. Und insofern hat das so eine Heimsuchung, die so mit ganz alten Ängsten spielt. Und ich glaube, diese Unruhe und diese Reaktion, die Frau Kiak zu Recht beschrieben hat, haben auch damit zu tun, dass wir denken, wir sind ja jemand ganz anderes geworden in 2000 Jahre europäischer Zivilisationsgeschichte. Wir machen sowas eigentlich nicht mehr. Und insofern ist es auch eine Verdeutlichung, dass wir es tatsächlich eigentlich immer noch machen. Wir haben ja auch viele Zeitgenossen, die das ja gut finden. Ich meine, die meisten, es ist ja nicht nur eine Abschreckung der Flüchtlinge, sondern es entspricht ja auch einem Bedürfnis. Wir können das ja auch lesen auf Facebook, dass die Leute sagen, ja, ist gut, wenn die sterben. Insofern sind diese Gefühle nicht ausgerottet und diese Aktion macht das deutlich. Und ich glaube, und die Politik wird auch deswegen nervös, weil der Zirkus habe ich mein letztes Buch genannt. Da bin ich mit Peer Steinbrück, da werden sich auch vielleicht die Älteren erinnern, an den SPD-Kanzlerkandidaten über die Länder gezogen. Und da hatte ich mit Zirkus, ich bin ja in Frankreich groß geworden und da war der Zirkus eine tolle Sache und so ein letztes großes Massenmedium. Und es gibt aber heute auch noch den Zirkus, so ein bisschen wie die parlamentarische Demokratie, nur es geht halt so keiner mehr hin. Ja? So, aber es gibt immer noch, wir sind mit Steinbrück aufgetreten, die Plätze waren leer und dann ging ich oft so rum, es war im Sommer und in so Ecken stand da auch noch manchmal ein Zirkus, also so ein Alter mit Clowns und Elefanten und die sollen näher ran ans Mikro. Und ich glaube, dass diese alte Form von Zirkus und diesen alten Institutionen ein Problem haben, dass keiner mehr hinschaut und dass es ihnen auch nicht mehr gelingt, die Themen so zu fassen, dass die Leute die verstehen. Und daher unterschätzen sie auch die Bevölkerung. Und ich glaube, dass viel dieser misslichen europäischen Flüchtlingspolitik daher kommt, dass die Politiker verwechseln, was in der Bild-Zeitung steht oder was die aktiven AfD-Rentner ihnen suggerieren. Und ich glaube, dass so eine Aktion nochmal so einen Fokus schafft, und die Politiker denken, scheiße, warum haben wir keine Tiger? Ja? Also diese Tiger, viele Leute, gibt es auch einen sehr schönen Aufsatz, das große Katzenmassaker von Robert Danton, der sagte, dass so bestimmte Aktionen im Ancien Regime vor der Französischen Revolution, wie zum Beispiel, dass man so Katzen massakriert hat, Handwerksgesellen haben das getan, irgendwie den Leuten nochmal klar gemacht hat, wie ungerecht es eigentlich zugeht in der Gesellschaft und dass viele Leute ja gar nicht so in Begriffen denken und in Theorien oder keine Programme studieren, sondern sich so Katzen angucken oder in unserem Fall Tiger. Und dass die sich hervorragend eignen, um solche Probleme auf den Punkt zu bringen. Ja, und ich glaube, das ist das, was wir hier erleben. Und ich glaube, das wird noch weitergehen, weil gerade der Sommer sich sehr gut dazu eignet. Und wir diese andere Riesenveranstaltung der EM dazu haben, die auch sehr gut in das Thema Brot und Spiele passt. Also ich glaube, wir sind hier gerade, auch die wir uns heute Abend versammeln, auch so wenige, das ist ganz gut. Ich glaube, doch in einem Jahr werden wir an den heutigen Abend, an diese Wochen zurückdenken.
Ja, das sind natürlich die Klügsten, die jetzt hier des Landes sich hier versammelt haben und uns lauschen, denn sie wissen ja, was der Rest des Landes ist völlig betrunken gerade, wahrscheinlich wieder von einem deutschen Sieg. Melli hat das gerade schon gesagt, Matthias, die Rollen sind vertauscht, sie sind verwechselt, sie sind verirrt. Das Innenministerium hat sich in die Rolle von Theaterkritikern begeben und teilt jetzt mit, dass es sich bei der Aktion um eine, Zitat, geschmacklose Inszenierung auf dem Rücken von Schutzbedürftigen handle. Welche Inszenierung ist da genau gemeint? Die an der libyschen Küste oder
Naja, vom Innenministerium spricht dir ja den Kunstcharakter ab. Also die Aktion, so wie ich sie begreife, ist ja zum Beispiel eine diskursive Antwort auf die Schlingensief-Aktion Bitte liebt Österreich. Also oder viele von euch kennen ja auch unter dem Titel Ausländer raus. Also letztendlich dieses Aufgreifen von diesem Big Brother und dieses Rauswählen von Asylbewerbern und die sofort folgende Abschiebung. Und das damals in diesem Moment, wo es die erste Regierungsbeteiligung einer rechtsradikalen Partei in Europa gab. Und der historische Moment im Moment ist ja ein vollständig anderer, weil wir stehen ja in dem historischen Moment jetzt eigentlich vor der Regierungsübernahme von Rechtsradikalen in Europa. Also das, was damals ein 10-15%, 20% Problem war, nähert sich jetzt einem 51% Problem an. Herr Minkmar hat ja den Zirkus und die parlamentarische Demokratie analogisiert und hat gesagt, zum Zirkus gehen nicht mehr so viele hin. Es gibt einen Politikbetrieb, der eigentlich vollständig desinteressiert. Und es gibt gesellschaftliche Realitäten, die anders reguliert werden.
Jetzt war, du hast Ausländer raus erwähnt, Karl Hegemann war unser erster Gast im ersten Salon und hat da das nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei Ausländer raus ging es eben um dieses Abwählen und jetzt haben wir eine Maschine, eigentlich eine Art Fleischwolf, die eine Sogkraft entwickelt, die diese Menschen anzieht. Das kann ich vielleicht ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, hast natürlich Dinge in deiner Karriere gemacht in den letzten 20, 25 Jahren, ohne die das, was wir heute machen, überhaupt nicht denkbar ist. Vor ziemlich genau 24 Jahren hast du dich in eine Dönerbude in Oberhausen begeben, wenn ich das richtig erinnere. Was ist dort passiert?
Ach so, du meinst dieses Bequatschen von Schlingensief, dass er Theater machen soll. Und das war gar nicht eine Dönerbude, sondern es war eine Taxi, wo er sich darüber aufgeregt hat, dass ich nach Schweiß gerochen habe. Und ich kam, das war der Anfang von der Volksbühne und wir hatten eine kurzfristige Inszenierungsabsage. Und dann bin ich dann nach...
Wer hat abgesagt?
Gottschef
ist damals schuld.
Damals lag seine Oma im Sterben, die dann noch 10 Jahre weiterlebte. Und dann war ich da bei Christoph und Christoph fand mich total blöd und fand das Angebot scheiße. Und dann hat er Helmut Schödel von der Zeit angerufen und der sagte, das ist das Ding überhaupt, da musst du dazugehen. Am nächsten Morgen rief er mich, doch, ich will doch. Und das war der Anfang der Zusammenarbeit.
Okay, das war nicht in der Dönerbude, halten wir das mal fest. Melli, du verfolgst unsere Arbeiten schon länger. Wie siehst du die Entwicklung, sagen wir mal, der Jahre, seit du das Zentrum für politische Schönheit verfolgst? Bevor wir jetzt nach Libyen gehen müssen oder nach dieser Aktion.
Naja, ich finde das so interessant, dass bei der Kunst, die ihr macht, manche Sachen fand ich fantastisch, manche fand ich wahnsinnig kompliziert. Die hier ist auch sehr kompliziert, ne? Weil das, was dort illustriert... Naja, nein, einfacher ist nicht besser, aber es ist natürlich so, dass manche Dinge so illustriert sind, dass die Leute das nicht so sofort zusammenbekommen. Also da sind Tiger im Käfig und da sind Boote, die untergehen und so weiter. Aber das ist egal. Was ich immer wieder so fantastisch finde, ist, wenn ihr diese Aktionen macht, dann macht ihr sie ja, um auf politische Missstände aufmerksam zu machen. Aber ein Großteil der Energien, die verplempert werden in der Öffentlichkeit, gehen da drauf, oder anders, ein Großteil der Reflexion über eure Aktionen werden verplempert, indem permanent wieder die Frage danach gestellt wird, was ist Kunst, darf Kunst das, dürft ihr das, ist das legitim, was ihr macht? Und da musste ich auch sehr an Ausländer rausdenken, auch was der politische Künstler für einen Stellenwert hat eigentlich in unserer Gesellschaft, er darf nicht Dissident sein, das ist geschmacklos, was er macht, das ist zynisch, was er macht, er überschreitet Grenzen und so weiter. Es gibt auch diese tolle Aufnahme bei Ausländer raus, wo eine Österreicherin den Schlingensief fast an die Gurgel geht und ihn beschimpft, und weil sie findet nämlich, dass dieser Opernplatz dort, wo diese ganze Aktion stattfindet, total verschandelt wird, und sie fängt an, also das Superlative für Beschimpfung zu finden. Also er ist ein Schwein, er ist eine Sau, er ist eine deutsche Sau, und dann kommt als Superlativ der Superlative, sie Künstler, schreit sie dann total hysterisch. Und das ist, das fällt mir oft auf, dass natürlich das bei euch auch so ist, dass ihr so wahnsinnig gehasst werdet, und zwar von Politikern, die sich ja sonst überhaupt kein Deut darum scheren, was Kunst macht. Also in vielen Theatern in Deutschland werden zurzeit, wird das, was uns alle ja so belästigt, nämlich dass Menschen sterben, auch wenn wir sie nicht sehen, weil wir in Deutschland sind, aber es gibt viele andere Nationen in Europa, wo Kinder morgens auf dem Weg zur Schule an Küsten laufen müssen und Wasserleichen sehen. Ja, die haben eine ganz andere Dringlichkeit. Uns fehlt diese visuelle Dringlichkeit, weil wir uns immer nur erzählen lassen davon. Und wir brauchen Leute, die uns das mit Bildern transportieren. Und diese Geschichte darüber, über die Menschen, die real sterben, die werden ja im Moment an allen Theatern erzählt. Aber es ist halt so, die Leute kaufen sich ein Ticket, gehen rein, dann geht der Vorhang auf, die schauen sich das an, die Bühne geht, und das belästigt niemand, das bleibt dort. Und was ihr macht, ist natürlich eben, dass man kann kein Ticket kaufen. Diese Tiger sind da draußen, man kann sich halt aufregen, es kostet ja auch alles nichts. Man kann twittern, Facebooken, es wird auch alles gemacht. Und dann entsteht so eine Spirale der Empörung. Aber das, was euch empört, nämlich diese Gesetzeslage, die es Menschen nicht erlaubt, sichere Verkehrsmittel zu benutzen, um fliehen zu dürfen, was ja ein Recht ist, was erkämpft worden ist, was in der Genfer Flüchtlingskonvention festgeschrieben ist, das ist erkämpft, das war ein ganz langer Prozess, das hat 2 Weltkriege und 1000 andere Kriege über 4 Jahrhunderte lang gedauert, bis das da drinnen gelandet ist. Ja, dass ihr das nicht wollt, dass dieser eine Paragraph, dass Menschen fliehen dürfen, beschädigt wird, das geht irgendwie flöten. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, immer wieder zu sagen, hört auf, euch über die Tiger aufzuregen. Hört auf, euch darüber aufzuregen, ob es hier eine Genehmigung gegeben hat oder nicht. Hört auf, euch über dieses oder jenes. Wenn ihr euch aufregen wollt, gibt es etwas viel Besseres, für das es sich lohnt, sich aufzuregen. Und das sind diese Verordnungen. Und dass ihr natürlich ein Recht habt zu sagen, das ist euer Bürgerrecht, egal ob ihr Künstler seid oder nicht. Ich meine, wer bestimmt, dass Protest in diesem Land immer in Reih und Glied sein muss, begleitet von der Polizei und vom Deutschen Roten Kreuz, damit man 3 Transparente hochhält. Ist das die legitimierte Form von politischem Protest? Nein. Natürlich dürft ihr das tun, was ihr tut. Und das ist die Schwierigkeit, die es sozusagen auch in einem Land wie Deutschland, das so weit entwickelt, auch künstlerisch so weit entwickelt ist, irgendwie, dass man das wieder zurückholt und sagt, da ist etwas, mit dem wir uns nicht einverstanden fühlen. So, das ist eigentlich ganz simpel. Ja. Das beantwortet deine Frage nicht, aber...
Doch. Ja, das ist also, du hast es angedeutet, die falschen Empörungen. Ich glaube auch das Publikum will das etwas wissen. Was ist jetzt mit dem Abbau der Arena? Die Medien meldeten das heute zur besten Sendezeit. Wir werden sie auch weiter im Ungewissen darüber lassen. Oder vielleicht, wenn Matthias nachher weg ist. Wir haben nur gerade noch andere Sachen zu besprechen. Herr Münkmar, Sie waren ja lange bei der FAZ. Drum können Sie jetzt endlich frei darüber reden. Mich interessiert vor allem jetzt eine Sache, die uns leider angeht, und zwar kriegen wir von der FAZ, heute erschienen im Feuilleton, Lobeshymnen, und die Taz hasst uns jetzt. Was haben wir falsch gemacht bei dieser Aktion?
Ja, der Artikel von Marc Simons ist ja genau seine Linie, so schreibt er schon seit vielen Jahren. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich hier noch größere Themen zu behandeln haben als jetzt die FAZ. Und wir müssen uns schauen, glaube ich, wo wir stehen, also wo wir historisch stehen. Ja? Ich dachte nicht, dass wir in so eine Situation kommen, wo wir nochmal unsere Grundrechte verteidigen müssen, also nicht mehr gegen Rechtsextreme. Habe ich nicht gedacht. Aber ich glaube, dass wir uns tatsächlich dahin nähern und dass wir natürlich solche Instrumente brauchen, um uns zu wehren. Und eine dieser Aktionen, diese Aktion ist eins dieser Instrumente. Ich glaube, ganz einfach, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie daran gearbeitet, Europa zu einigen. Wir haben dann in Deutschland daran gearbeitet, natürlich Deutschland wieder zu vereinigen und auch diese ganzen Traumata aufzuarbeiten, mal mehr schlecht und oder recht. Stalinismus und NS-Zeit. So, was wir überhaupt nicht gemacht haben, ist zu gucken, wie Europa mit seinen Nachbarn umgeht. Ja, ich kenne ganz gut Frankreich. Da wird sozusagen alles verdrängt. Da wird sowohl die Vichy-Vergangenheit nach wie vor verdrängt, vor allem aber der Kolonialismus. Und das blockiert irgendwie das ganze Land. Wenn Frankreich blockiert ist, kann natürlich auch Europa nicht nach vorne kommen. Und ich glaube, das ist im Moment das ist unsere historische Aufgabe. Ja? Dass man den Flüchtlingen helfen muss, dass sie mit dem Flugzeug kommen dürfen, das ist eine super präzise Frage. Das ist genial, aber dann geht es noch weiter. Ja? Dann geht es noch weiter. Es ist ja auch nicht toll, dass die kommen müssen. Ja, und was da geschieht, sondern wir müssen da wirklich schauen, warum wollen die da weg, warum klappt es nicht mit diesen arabischen Revolutionen, wie kann man denen helfen, wie kann man das wieder aufbauen, können wir schon mal aufhören, wie Bernard-Henri gesagt hat, den so Blowjobs für Diktatoren auszugeben, was ist da so, und ich glaube, da ist auch eine Menge auch kulturell zu machen, auch mit dem Kolonialismus, auch zu gucken, was es da für zivilgesellschaftliche Geschichten gibt. Es gibt diesen großartigen Schriftsteller Kamel Daoud, der jetzt geschaut hat, der ja so einen Roman geschrieben hat als Antwort auf Albert Camus, der geschaut hat, wer war jetzt eigentlich der Fremde, hat einen ermordet, wie hieß der eigentlich, was war das für ein Araber und so, warum hat der in dem ganzen Roman in diesem weltberühmten Roman gar keinen einzigen Namen, welchen Namen könnte der gehabt haben und so. Also es gibt da Partner und es gibt da so einen Dialog, es sind auch super die Rede von der Schauspielerin, das ist eigentlich das große Thema. Ja? Und
Die Rede geschrieben, das dürfen wir Ihnen noch nicht verraten, aber wir haben das zusammen erarbeitet, ja? Um es mal so zu sagen. Diese Frau hat sich bei uns gemeldet, direkt nach Aktionsstart, also am 17., also am letzten Freitag, früh morgens. Und sie war natürlich sehr aufgebracht und sehr aufgeregt. Wir haben dann sie gebeten, dass sie sofort hierher kommt. Sie hatte einen relativ weiten Weg vor sich. Und dann haben wir zusammen mit ihr ein Manuskript erarbeitet, das sie auch gegenüber der Öffentlichkeit ausweist und womit sie die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens gegenüber der Öffentlichkeit vertreten und legitimieren kann. Willst du was zu dieser Rede sagen als Intendant?
Sogar noch wichtiger als die FAZ, fand ich. Ja. Aber in der Tat, das ist so ein bisschen auch das Dahinterliegende, dass man das dekonstruiert. Ja. Das ist der Moment, dass wir es sehen, dass wir es in Europa geschafft haben, zwischen Deutschen und Franzosen sich auch als Untermenschen und Erbfeinde gegenseitig auch wissenschaftlich analysiert haben. Die Thilo-Sarrazin sind ja auch nicht erst gestern zur Welt gekommen, sondern wir hatten ja natürlich im 19. und 18. Jahrhundert auch, die genau erklärt haben, warum jemand, der katholisch ist, irgendwie überhaupt in keine Gesellschaft integriert werden kann und kaum mit Händen essen kann und so. Das sind ja irgendwie alte Kamellen, die wiederkommen. Ja. Das ist kann man aber auch wieder kleinkriegen.
Ja, ich glaube, dass also die Stärke von der Aktion ist ja eigentlich das, was scheinbar unsichtbar passiert, plötzlich auf die Füße von Frau Merkel gelegt wird und dass man das Bild hat, ein Tiger zerfetzt einen Menschen und hängt da mit blutigen Fetzen von Fleisch im Maul rum. Und dann steht man davor und denkt man, dafür bin ich jetzt verantwortlich. Dann denke ich irgendwie, ach, ist ja Quatsch, passiert ja sowieso nicht, macht er ja sowieso nicht, kann ja nicht sein. Aber die Metapher ist trivial und geschmacklos, ist sie ja auch. Und auf der anderen Seite ähnelt unser Verhalten ja dem. Also, und es war ja ein ähnlicher Vorgang bei der Exhumierung der syrischen Leichen in Sizilien. War es ja, du hast sie ja auf die Pöms von Frau Merkel gelegt und gesagt, sie ist dafür verantwortlich. Und das war ja in dem Moment, bevor die Flüchtlinge überhaupt reingelassen wurden. Und jetzt haben wir diese historische Situation. Wir haben ein Jahr lang die Tür aufgemacht und jetzt sind wir wieder froh, dass die Tür zu ist. Also eine Frage, die ich bei dem Projekt habe, ist diese Metapher von dem Flüchtling fressen, von den Tigern, arbeitet die wiederum gegen die Ernsthaftigkeit der Metapher, über ein Flugzeug Flüchtlinge hierher zu holen. Also die Substanz des Projekts liegt eigentlich darin, ich, Philipp Bruch, akzeptiere nicht, dass Frau Merkel via Herrn Erdogan die Tür zugemacht hat. Ich versuche sie jetzt wieder aufzumachen und ich charter einen Airbus und 340 Flüchtlinge kommen hierher.
Ich habe es ein bisschen anders verstanden, weil es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um Erdogan. Das machen wir ja auch in Deutschland immer ganz gerne, dass wir das immer so... Merkel ist schuld. Wir halten fest, Merkel ist schuld. was wollte ich sagen?
Ich wollte dich fragen, Matthias hat das ja gerade angedeutet, stimmt das mit deiner Deutung denn auch überein? Es gibt ja sehr viele in diesem Land, die Merkel im letzten Jahr sehr geschätzt haben.
Genau, nein, die Verordnung ist ja älter, die ist ja 15 Jahre alt, nicht wahr? Und seit 15 Jahren ist es sozusagen nicht erlaubt, Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere für das Zielland ein sicheres Transportmittel zu wählen. Das heißt aber gleichzeitig, man muss es ja anders sagen, die Fluggesellschaften werden bestraft mit einer gewissen Summe, wenn sie Leute transportieren und es stellt sich raus, sie hatten kein Visum. Nun könnte man natürlich sagen, die Fluggesellschaften könnten wir auffordern zu zivilem Ungehorsam, sie haben viel Geld, dass sie einfach sagen, uns doch egal, wir transportieren sie und zahlen für jeden Flüchtling 5.000 Euro, bevor der Flüchtling 5.000 Euro in einem Schleuser zahlen muss, wir spendieren wir denen so. Das wäre das eine. Okay, das machen sie nicht. Das Ding ist aber, dass wenn jemand zu Fuß kommt, wird niemand bestraft. Ja, also kein Grenzschützer oder irgendwer wird irgendwie mit 5.000 Euro oder 2.000 Euro oder was auch immer bestraft dafür, dass dieser Flüchtling ohne gültige Einreisepapiere gekommen ist. Ich meine, allein die Vorstellung, dass ein Flüchtling, ich weiß nicht, ob alle Leute wissen, wahrscheinlich als diese Verordnung gemacht worden ist, es ist ja nicht allen immer klar, der Unterschied zwischen Immigrant und Flüchtling. Ein Immigrant, der schließt ab, der bestellt das Telefon ab, der kündigt die Versicherung, der kündigt seine Zeitschriftenabos, der macht eine Abschiedsparty und dann geht er. So sind unsere Gastarbeitereltern gegangen, haben abgeschlossen, das Haus verkauft und so weiter, haben Tschüss gesagt, alle haben gewunken. Ein Flüchtling macht das nicht in der Regel. Ein Flüchtling läuft weg. In Syrien laufen die Menschen wirklich weg. So. Und die Vorstellung, dass man gültige Einreisepapiere für irgendwas, man weiß ja gar nicht, wohin man geht, 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht, die meisten, der Großteil von ihnen schaffen es, wenn sie Glück haben, die Landesgrenze, die schaffen es ins Nachbarland, wenn dort ein Lager ist oder nicht. Die meisten gehen in die Nachbarstadt, in die Nachbarprovinz. Also wenn sie es ins Nachbarland schaffen, haben sie Glück. Der kleinste Teil, also 5 Millionen ist die größte Schätzung, die großzügigste Schätzung, erreichen überhaupt Europa. 5 Millionen, das ist gar nichts. Und 1 Million davon sind hier. Das heißt also, dass man doch spekuliert, dass ein Teil dieser Leute verloren geht einfach auf der Strecke. Dass sie einfach irgendwie, dass sich das Problem in Luft auflöst. Und tatsächlich, es löst sich ja auch. Die Leute sterben ja real. Und was ihr macht, ist eben, dass ihr diesen Vorgang wieder sichtbar macht. Ihr macht diese Tragödie sichtbar durch die Aktion. Und das ist natürlich erschreckend und verstörend. Das ist natürlich diese einfache Frage, dass wir uns das alle selbst nicht gefallen, warum steigen die denn, Himmel, Herrgott, nochmal in Boote? Oder eine noch verrücktere Idee, warum stellen wir ihnen denn nicht Boote zur Verfügung, wenn sie schon an den Küsten sind? Warum erlauben wir sämtlichen Küstennationen einen Haufen Geld damit zu machen, indem sie auch diese Flüchtlingswesten verkaufen, die übrigens nichts wert sind? In der Türkei zum Beispiel gibt es eine Fabrik, in der syrische Frauen an diesen Flüchtlingswestenfabriken arbeiten und die befüllen das Zeug mit Papier. Wohlwissentlich, dass ihre Familien mit diesen Dingern da jetzt rüberfahren. Es ist so verrückt. Also man könnte Flüchtlingswesten schicken, man könnte Boote schicken, man könnte ganz viel machen, wenn man diese Flüchtlinge haben will. Aber das ist eben das Problem. Man will diese Flüchtlinge nicht haben, weil man sich unverantwortlich fühlt. Also die Politiker sagen ja auch, wir sind doch nicht schuld daran, dass in Syrien Krieg ist. Mag sein. Aber wenn wir so schuldlos sein wollen, warum liefern wir Waffen an Saudi-Arabien, die diese Waffen wieder an Syrien geben? Und das hat ja auch diese Frau gesagt eben. Ihr liefert die Waffen, aber ihr haltet euch die Ohren zu. Und das ist natürlich auch ein Zustand, der die Rechtsextremen in Europa extrem irre macht. Weil früher war das so, Flüchtlinge sind geflohen, dann sind sie gestorben, sie haben nicht gesprochen. Aber durch die sozialen Netzwerke stehen diese Flüchtlinge jetzt auf und zeigen mit dem Finger auf uns und sagen, ihr denkt, ihr seid unbeteiligt, aber ihr seid es nicht. Wir machen euch verantwortlich für das, das und das. Und sie fangen an bei der Wirtschaft und sie hören eben auf bei den Booten und bei den Flugtickets. Und das macht Leute, die kritisch reflektieren können, also linkes Denken ist ja immer kritisches Denken sozusagen, die das können, die setzen sich damit auseinander und kommen zu einer Erkenntnis oder nicht, egal zu welcher. Aber die Rechtsextremen, die drehen durch, die flippen aus und sie sind mächtig. Sie sind so mächtig, dass sie eben diese Gesetze stabilisieren können, dass sie eine Stimmung im Land machen, dass sogar der Innenminister eben sagt, ja, diese Leute, sie sind undankbar, sie fahren Taxi und eben, wie sie eben sagt, Herr Minkmann, diese alten kolonialistischen Vorurteile, also sie können nicht essen, sie prügeln sich, es wird ihnen gezeigt, wie sie auf die Toilette gehen müssen, Piktogramme und so weiter, es gibt Sexpiktogramme, der Bayerische Rundfunk zeigt ihnen, wie man vögelt, wie man Oralverkehr macht und so weiter, weil sie wissen ja nichts, es sind ja dumme Leute, die zu uns kommen, Barbaren, wir müssen ihnen alles beibringen. Es ist alles so scheußlich geworden, nicht wahr? Ja, und das ist eben dieses Sichtbarmachen. Und da wird gekämpft. Und da gilt es eben auch, vielleicht mit der gleichen plumpen Methode, sich da hinzustellen. Und da eben wirklich, es ist ja plump. 4 Tiger in so einem Gäste, ich meine, ist extrem plump. Und sagen so, jetzt werfen wir da jemanden rein, der frisst. Und die Politiker äußern sich. Ich meine, in welchen Gesellschaften positionieren sich denn Politiker zu Kunst? Da fällt uns auch als erstes Russland, China und so weiter. Und jetzt twittern hier, habe ich gehört, irgendwelche CDU-Politiker sagen, also es geht alles gar nicht, es muss alles sofort gestoppt werden und so weiter.
Ja, die CDU, die sind treue Anhänger unserer Werkszyklen. Herr Minkmar, das BMI hat auch noch mal in seiner kleinen Rezension über diese Aktion einwandfrei bestätigt, dass nicht nur ein Beförderungsverbot juristischer Art und faktischer Art gegenüber Flüchtlingen besteht, sondern auch, dass es gut ist, dass es dieses Beförderungsverbot gibt. Also wir als rechtsunkundige Intellektuelle oder Theatergänger sind ja in der Regel nicht wirklich in der Lage zu unterscheiden, ob das, was jetzt das Zentrum für politische Schönheit einem da auftischt, auch wirklich stimmt. Jetzt hat das BMI immerhin dort folgende Begründung gegeben, dass dieses Beförderungsverbot ganz wichtig ist für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, weil man dann nur so gewährleisten kann, festzuhalten, wer einreist. Jetzt frage ich Sie, worüber kann man das besser festhalten? Über die grüne Grenze, da unten in Passau irgendwo, oder über ein Flughafenverfahren?
Ja, das Perverse ist ja, dass ich wohne in Wiesbaden und in Wiesbaden wird es nie ein Verbot von islamischer Verhüllung von Frauen geben. Warum? Weil da seit den 70er Jahren, das sind so internationale Kliniken, die Ölscheichs zur Sommerfrische hinkommen. Und die bringen natürlich auch ihre ganze Familie mit und so. Ganz Wiesbaden ist gerade jetzt im Sommer wieder voll mit von Kopf bis Fuß verschleierten Großfamilien. Das ist natürlich auch herzlich willkommen, alles gut. Aber das heißt, dass sozusagen die Leute, mit denen wir vielleicht eher Probleme hätten, weltanschaulicher und politischer Art, auch in Fragen der Menschenrechte natürlich legal kommen können. Das heißt, die Leute, die das verursachen, auch das Leid, indem sie islamistisches Gedankengut sich ausdenken, verbreiten, die Waffen kaufen und an arme Schweine weitergeben, die sind bei uns. Ja, die kommen, machen hier Urlaub und so, ist gar kein Problem. Und so die anderen, die auch einen Anspruch darauf haben, Sie haben es ja gesagt, Frau Kerk, die einen Rechtsanspruch darauf haben, auf Schutz, die kommen nicht. Das ist einfach pervers. Und dieses Gesetz kann man ja ändern. Jede Schweinerei war ja gesetzlich abgesichert. Die Rassentrennung war gesetzlich abgesichert. Auch die ganzen Nazi-Geschichten waren gesetzlich abgesichert. Das kann man ja ändern. Ja, dafür sind ja eine Demokratie. Also ich glaube, dieses Flugverbot kann aufgehoben werden. Ich glaube auch gar nicht, ehrlich gesagt, verstehe auch die Angst nicht vor der eigenen Bevölkerung. Ich verstehe diese Angst nicht auch vor diesen aufgedrehten Rechtsextremen. Ja, das ist echt eine Minderheit. Das ist in Frankreich eine Minderheit, das ist hier eine Minderheit. Die meisten Leute wollen keine Arschlöcher sein. Das ist echt so. Und nach wie vor gibt die Leute. Es ist auch eine Altersfrage. Ich finde, ich habe ja wenig Leute mit panischer Angst vor Flüchtlingen unter 30 gesehen. Ja. Über 70 fast alle. Fast alle. Das ist auch normal. Gibt auch Gründe. Es sind ja keine bösen Menschen. Die haben halt Angst. Und so, und man kann das gut erklären. Was ich nicht verstehe, sozusagen, ich glaube, es hätte auch Merkel, hätte das auch wirklich Großteil ihres Ärgers erspart, wenn sie damals wie 2008 auf dem Höhepunkt der Bankenkrise ist sie mit ihrem Finanzminister mal sonntags vor die Kameras gesagt und hat gesagt, jetzt hebt euer Geld nicht ab, wir machen das, alles gut, alles halb so wild und so, wir kommen da durch. War ein bisschen geflunkert, ja, wissen wir heute, es war ein bisschen geflunkert, es war so Magie. Ja, die hat gesagt, indem sie das sagt, gehen die Leute nicht. Wenn die trotzdem gegangen, wären wir auch in Schwierigkeiten gekommen. Aber es hat funktioniert. Und warum die das nicht gemacht hat? Wir haben letzten September gesagt, hier, liebe Leute, viele Menschen sind hier im Bedrängnis. Wir sind doch ein tolles Land. Ihr seid doch auch dafür. Hier mit dem THW, der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Dorf, überall. Macht ihr das? Habt keine Angst. Die beißen nicht. Ja, nicht wie die Tiger und so. Und ich glaube, das hätte ihr nicht den ganzen Ärger erspart. Aber ich würde sagen, es hätte bestimmt 60% dieser Aufregung genommen.
Jetzt wird es gleich gemütlicher, meine Damen und Herren. Wir rücken nämlich zusammen und Matthias muss sich verabschieden. Deswegen eine allerletzte Frage an dich, die mich einfach brennend interessiert und das aus reinem Eigennutz die Gelegenheit habe, dich das öffentlich zu fragen. Wie hast du Schlingensief damals dazu bekommen, sich auf die Bühne zu stellen? Also der war ja Filmemacher und nie vor der Kamera. Also in keinem seiner Filme trat er, glaube ich, vor die Kamera.
Doch,
war okay, ich habe sie nie gesehen.
In Terror 2000 hat er Michael Kühnen gespielt, zum Beispiel.
Aber wie hast du das gemacht?
Und er hatte diese Inszenierung rausgebracht, 100 Jahre CDU, und das war so ein Abend, der war kabarettistisch und hat diesen Film so ein bisschen nacherzählt, und ich habe dann gesagt, irgendwie dieser Abend ist viel zahmer als du bist, und damit man das spürt, dass es von dir ist, mach doch bitte eine Einleitung. Dann hat er gesagt, ja, ich mache eine Einleitung, das ist eine gute Idee. Dann Vorstellung fing an, er kam nicht, keine Einleitung, fing normal an. Dann schrie er in der Mitte der Inszenierung, mach das Licht aus, mach das Licht aus. Mach das Notausgangslicht aus. Und dann heulte er vor sich hin und erzählte, dass sein Onkel heute gestorben ist, dass er sich gerade einen Schuss LSD gesetzt hatte, dass er total verzweifelt ist dann ist man dem, und plötzlich war es ein Schlingensief-Abend. Danke, tschüss.
Vielen Dank, Matthias, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz, Melli, auf die Frage zurückkommen, was Matthias vorhin so skizziert hat, wie du das siehst. Also es gab ja sehr viele letztes Jahr, die Bundesregierung sehr stark gelobt haben in ihrem humanistischen Anspruch und die 9 oder 8 Regierungsjahre davor einfach vergessen oder unterschlagen haben, wo eine knallharte Abschottungspolitik, Flüchtlingsabwehr in Kraft war, die einfach qua vielleicht Sichtbarkeit nicht möglich war, aufrechtzuerhalten. Wie siehst du das? Hast du ein positiveres Bild von der Bundesregierung gewonnen durch das letzte Jahr?
Also es ist so, wir hatten mal ein Asylrecht, das heißt, das allen Menschen politisches Asyl garantiert hat. Und dann kam das Jahr 1993. Sind das...
Das ist die AfD, aber die ist so betrunken, ja, dass wir haben die Aktion extra genau in diese Zeit gelegt, weil wir wussten, die Alzheimer-Kater-Stimmung, sie schaffen es nicht über den Tag, sich die Aktion zu merken oder überhaupt diese komplizierte Storyline zu verfolgen. Und deswegen sind die völlig weg. Und deswegen können wir jetzt dieses Gesetz einfach ändern, ohne irgendwelchen Druck von rechts, weil die alle außer Schachmatt gesetzt sind.
Ja, und dann hat es das Jahr 1993 gegeben und dann wurde eben ein Absatz dazugefügt und sagt, ja, politisches, also Recht auf politisches Asyl, aber nicht, wenn sie quasi über die Grenze kommen. Das heißt also, sobald sie ein anderes europäisches Land betreten, ist jenes europäische Land für diesen Asylbewerber oder für diesen Flüchtling zuständig, über das er eingereist ist. Es ist also quasi nur noch möglich, per Fallschirm hier abzufallen. Wir haben ja jetzt gelernt, mit Flugzeug geht auch nicht. Also im Grunde genommen haben wir kein politisches Asyl. Die Menschen, die wir hier haben in Deutschland, also diese Syrer, das sind Kontingentflüchtlinge. Und die Kontingentflüchtlinge haben wir auf der Grundlage der Genfer Menschenrechtskonvention. Wir haben sie nicht auf der Grundlage unseres Asylrechts. Und wer dieses Kontingent eigentlich bestimmt und wo, weiß ich persönlich nicht. Wissen Sie es? Ich weiß es auch nicht. Wer sitzt zusammen und sagt, okay, wir nehmen 100 oder 1000 oder 2000 auf dieser oder jenen Grundlage? Ein Kontingent kann man einrichten, man kann es auch wieder abschaffen. So, das ist die Gesetzeslage. Und mir fehlte immer die Fantasie, mir vorzustellen, wie man ein Asylrecht, was quasi gar nicht, ein politisches Asylrecht, was quasi gar nicht mehr existiert, wie man das noch beschränken kann. Man kann es. Wir haben jetzt Asylpaket 2 und man macht im Grunde genommen mit lauter Gesetzen denjenigen, die hierher kommen, also diesen Kontingentflüchtlingen, die wir jetzt hier haben, noch einen Haufen Auflagen. Also zum Beispiel nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben die Leute extrem wenig Geld zum Leben. Es ist unter dem Existenzminimum. Es ist unter dem, was wir denken, was deutsche Bedürftige bekommen. Und jetzt sagt man, okay, ihr müsst euch integrieren. Der Minister spricht ständig von irgendwelchen Integrationsverweigerern. Gibt natürlich keine Zahl, keine Statistik, gar nichts dazu. Und jetzt müssen die eben 10 Euro bezahlen für Kurse, die gar nicht existieren. Weil eben, und das so funktioniert eben Stimmungsmache. Weil sie ja kommen, weil sie ja kein Recht haben, weil sie ja undankbar sind, weil sie ja nicht ihr Deutschkurse lernen, weil sie ja immer dies und jenes sind. Sie sind ja immer irgendwas. Und das ist halt auch sowas. Diese Leute sind halt unsichtbar. Es gibt keine institutionalisierte Form, wo Flüchtlinge reden können. Es gibt keine Flüchtlingskonferenzen, weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene. Ich meine, überall sonst in politischen Prozessen sitzen politische Partner an einem Tisch und können für ihre Rechte werben und können Argumente vortreten. Aber Flüchtlinge sind die einzige politische Gruppe weltweit und immer und überall, die an keinem Verhandlungstisch sitzen, die nicht sagen können, hier haben wir 3 Sprecher, wir wollen das, das, das und das. Und das macht sie so schutzlos und rechtlos. Und das bringt auch uns alle, Journalisten, Publizisten, Autoren, Künstler, alle in diese blöde Lage, Fürsprecher zu sein. Das wird euch ja auch vorgeworfen von einigen, sagen, ja, was seid denn ihr irgendwie für kolonial denkende Künstler, dass ihr jetzt meint, für Flüchtlinge sprechen. Ja, sie können es nicht für sich selbst. Sie brauchen Jahre, um Deutsch zu lernen, weil sie eben diese Kurse nicht bekommen. Und irgendjemand muss für sie sprechen, aber es ist halt Mist. Und die Frage war, wie ist unsere Asylgesetzgebung? Also die paar, die wir haben, die paar, denen wir erlauben, hier zu sein, denen machen wir das Leben mit irgendwelchen Bestimmungen zur Hölle. Also jetzt ist es zum Beispiel seit dem Asylpaket 2, das ist eine einzige Unverschämtheit folgt der nächsten. Also sie sollen Deutsch lernen und weil man das ja so toll in Doppelstockbetten in einer Massenunterkunft auf einer Pritsche machen kann, wurde jetzt die Frist, die sie in diesen Massenunterkünften bleiben dürfen, natürlich verlängert, statt verkürzt zu werden. Statt ihnen mehr Geld zu geben, gibt man ihnen weniger Geld. Also das ist alles schon extrem seltsam und das zeigt eben, wie wir auch mit Menschen umgehen, die hierher kommen. Und wir könnten uns ja aus vielerlei Gründen, nicht nur wegen dem Zweiten Weltkrieg und der vergasten Juden und so weiter, wir könnten doch aus vielerlei Gründen sagen, wir wollen uns von unserer besten, prächtigsten und herrlichsten Seite zeigen. Warum nicht? Ich verstehe es nicht.
Mir persönlich würde das Argument mit den Juden auch schon reichen. Also.
Ja, natürlich würde das mit den Juden reichen. Ja. Aber jetzt sagt ja die AfD, naja, das ist irgendwie Schuldkomplex, irgendwie Flüchtlingshilfe mit Schuldkomplex. Jetzt kommt schon wieder die gleiche Scheiße, die wir dachten, die hätten wir schon vor 40 Jahren abgehandelt.
Herr Minkmar, Melli hat das angesprochen, das Grundrecht auf Asyl. Als das 1949 auf der Altherreninsel diese Verfassung, diese eigentümliche Verfassung, die wir heute noch haben, geschrieben wurde, hat dieses Land oder die Bundesrepublik damals gerade 16 Millionen Menschen aufgenommen, akut, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die sind so irre, ein Grundrecht auf Asyl in die Verfassung zu schreiben. Waren die irre oder sind wir als viert- oder fünftreichste Nation der Erde, sind wir irre? Wer ist irre?
Naja, das ist schon ein wahnsinnig interessanter Moment. Auch dieser Text hat ja eine unheimliche suggestive Wirkung, auch der Sprache. Gibt eine interessante Untersuchung von einem französischen Ökonomen, Piketty heißt er, der hat durchgerechnet, warum es eigentlich sozusagen, warum es uns lange Zeit so gut geht und warum wir jetzt so schwächeln, ne? Gerade als Mittelschicht und überhaupt als Bürger. Und er meint, in der gesamten Weltgeschichte war es im Grunde sehr ungerecht. Da hat er irgendwie, der das Kapital hatte, hatte immer mehr Zinsen und immer mehr Ertrag als die Leute, die gearbeitet haben. Das war irgendwie so eine Art Naturgesetz, aber nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das aus vielen komplizierten Gründen. Das Buch ist sehr dick. Und da hatten eben Gewerkschaften und da hatten die Verbraucher und die Mittelschicht und so die linken Parteien eine echte Macht. Ungefähr 30, 40 Jahre lang. Und das ändert sich jetzt gerade. Und ich meine, seit ein paar Jahren sehen wir halt auch, wer den Ton angibt. Und so, das sind die Besitzenden. Und wenn wir jetzt nach Karl Marx denken, dann hat das natürlich auch starke politische Auswirkungen. Das heißt, dass wir damals größere Freiheiten hatten, ganz klar, die wir heute nicht mehr haben. Also sie gelten noch und links, aber was sind sie noch wert? Und das muss man sich halt zurückerkämpfen. Ja, ich glaube, wir sind halt, wenn man sich die Geschichte betrachtet, es gibt immer so Momente, wo was Gutes passiert und dann gibt es leider auch diesen Rückschritt. Und unsere Aufgabe, glaube ich, in der Geschichte ist es jetzt dafür zu sorgen, dass der nicht stattfindet. Und ich glaube, das geht auch.
Wie geht das? Wie können wir uns das zurückerkämpfen?
Tatsächlich durch solche Aktionen. Also ich glaube, dass die Politik, ich habe eigentlich ein gutes Bild von den amtierenden Politikern. Ich glaube halt, dass die kennen wahnsinnig wenig Leute. Ja? Die sind wahnsinnig in ihrer Blase und die sehen so ungefähr die gleichen 12 Personen so das ganze Jahr über. Und es hilft natürlich wahnsinnig. Deswegen ist, glaube ich, die Irritation mit ihren Aktionen ist zum einen Teil, dass sie es nicht verstehen. Zum anderen ist es schiere Eifersucht. Ja? Weil sie halt denken, ja, da passiert tatsächlich was Neues, was die Leute interessiert. Die nehmen sich unserer Themen an und machen das aber ganz anders und kriegen dafür eine größere Aufmerksamkeit. Und ich glaube, man kann das organisieren, indem man auch, sei es auch ein einfach einen blöden Brief schreibt auf einer Schreibmaschine oder eine Mail und so und immer dran bleibt. Ja, die Politiker reagieren dann drauf. Die sind wie Anwälte, die nehmen sozusagen an, was so an Fällen kommt. Und dazu würde ich unbedingt ermuntern. Aber es stimmt, das Grundgesetz.
Vox Populi, ja, also man schaut dem Volk auf den Mund.
Und ja, total. Und dann muss man natürlich dafür sorgen, dass es nicht nur die irren alten Leserbriefschreiber sind.
Die auch die über 70-Jährigen. Melli, wie siehst du das? Waren die damals irre, 1949, oder sind wir heute irre?
Naja, in dem Grundgesetz waren ja nicht nur die Deutschen beteiligt, sondern da waren verschiedene Mächte dran beteiligt, die dieses Land kaputt gebombt haben, in die Demokratie zurückgebombt haben quasi und da schön immer drauf aufgepasst haben.
Ja, aber die haben schon Deutsche erstmal machen lassen.
Ja, natürlich, aber unter Aufsicht. Ja, es musste ja alles, was gemacht wurde, vom Gesetz bis zum Radio, bis zu Medien, alles war ja alles unter Kontrolle sozusagen. Und das finde ich nicht schlecht, das ist halt die Historie, das muss man eben auch sagen, ne? Das war die Geschichte. Weil ja heute auch viele sagen, oh Gott, wir Deutschen, wir sind so wahnsinnig aufgeklärt, jetzt kommen die Barbaren und machen uns alles kaputt, ne? So, das ist ja immer der Narrativ, der erzählt wird, der Fremde, der kommt und uns dieses ganze schöne Leben, was wir hier mit eigenen Händen aufgebaut haben, das machen die alles kaputt. Weil man sieht ja, was sie in ihren Herkunftsländern machen, ne? Jetzt werden sie das so Und das hinzubekommen, auch diese, was Sie sagten, diese sozialen Konflikte, also der arabische Frühling hat angefangen, das waren soziale Konflikte. Leute konnten ihre Gasrechnung nicht zahlen, Leute konnten keine Tomaten und keine Paprika zahlen. Und wenn Menschen anfangen, nicht mehr ihre Kinder versorgen zu können, wenn sie sozusagen Versorgungsschwierigkeiten, das macht Leute wütend. Und das, was wir jetzt immer denken, da rein erzählen, also diese ganzen ethnischen und religiösen Konflikte, das kommt immer erst später. Der erste Schritt von Konflikten in Ländern ist immer soziale Ungleichheit. Und das will man halt nicht sehen. Und man will so vieles andere eben auch nicht sehen, dass wir halt so viel mit den Ressourcen anderer leben. Wenn, das macht die Leute ja auch so irre in den Diskussionen, wenn man sagt, na hören Sie mal, aber alles das, worauf Sie so stolz sind, alles kommt doch von irgendwoher. Alles ist doch mit allem irgendwie verbunden. Das ist ja auch eine Erzählung, die wollen ja auch Politiker nicht wissen. Also wie lange hat das gedauert, bis das Wort Fluchtursache aufgetaucht ist? Ja, also, und was mich natürlich auch bei diesem, zu deiner Frage, was bei diesem, bei dem Recht auf Asyl und was sich daran verändert hat und was eigentlich der Gedanke dahinter ist, ich finde auch, dass es ein großes Missverständnis gibt im Moment in der Flüchtlingspolitik. Also wir nennen etwas Flüchtlingspolitik, aber in meinen Augen ist das keine Politik. Also Mauern aufzustellen ist keine Politik. Mauern aufzustellen und Flüchtlinge abzuweisen ist doch keine Flüchtlingspolitik. Das ist
Wie nennen wir es?
Das ist Flüchtlinge, die adressiert, das ist eine Politik, die nicht adressiert ist an die Bedürfnisse von Flüchtlingen. Und Politik ist ja eigentlich im Kern immer das Organisieren oder das Wegorganisieren oder das Lösen von Problemen. Aber in der Flüchtlingspolitik, die Flüchtlingspolitik richtet sich mit allem, was sie macht, mit allen Maßnahmen, die sie macht, die ist immer adressiert an die Wähler im eigenen Land. Also alles das, auch das Asylpaket 2, das hilft doch keinem Asylbewerber. Es hilft doch keinem Asylbewerber, dass wir sagen, Erdogan soll die irgendwie gefangen halten und wir suchen uns dann aus den Lagern irgendwie 100 oder 1000 auf. Das hilft denen doch nicht. Das ist doch keine Flüchtlingspolitik, oder bin ich jetzt blöd? Ja? Das ist, Flüchtlingspolitik würde die Probleme der Flüchtlinge lösen. Und das Problem der Flüchtlinge ist, dass sie raus müssen aus ihren Ländern. So, und das ein anderes wäre natürlich auch, Flüchtlingspolitik wäre natürlich auch, ich meine, verhandelt eigentlich irgendjemand mit Assad oder hat man irgendeine Lösung für Assad oder geht da eigentlich irgendjemand hin oder passiert dort irgendwas? Ich weiß von nichts.
Ja. Das bringt mich darauf, dass wir vielleicht wenn wir uns anschauen und deine These stimmen könnte mit 49, dass wir einen alliierten Kunstkontrollrat für die Bundesrepublik dringend gründen müssen, ja, der die Oberaufsicht übernimmt, weil irgendwer muss die Oberaufsicht übernehmen. Herr Minkmar, Sie haben vorhin ganz kurz Bernard-Henri Lévy erwähnt, der für uns auch nicht ganz unwichtig ist, vielleicht nicht ganz so wichtig wie Schlingensief, aber der in den 90ern insbesondere, also in Bosnien-Herzegowina, einer der wenigen Intellektuellen war, der nach Sarajevo geflogen ist und sich diesem Kriegsgeschehen ausgesetzt hat. Also Susan Sontag auch, hat dort fast 2,5 Jahre verbracht mit ihrem Sohn David Reeve und dort Warten auf Godot im Theater in Sarajevo, in den Katakomben, glaube ich sogar, inszeniert. Und Bernard-Henri Lévy war da, hat sich das angeguckt, hat einen Film gedreht und hat dann eigentlich nur Dresche bekommen. Also es war eigentlich so eine Art Norbert Blüm Waterloo. Ja? Norbert Blüm geht nach Idomeni, setzt sich dieser Kälte aus mit seinen fast 80 Jahren oder 80 ist er, glaube ich, legt sich da auf den Boden, verbringt die Nacht da und kommt zurück und alle sagen, ja, der will sich aufspielen da. Und so ähnlich war das bei Bernard-Henri Lévy auch. Der hat ein zu weißes Hemd da im Krieg. Das war eine der wesentlichen Fundamentalkritiken der französischen Journalisten. Und wie sehen Sie das? Wie sehen Sie diese Präsenz zeigen von Intellektuellen?
Ach, ich denke da immer, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, man braucht für diese Aktion echt immer einen langen Atem. Ich kenne ihn ganz gut. Er ist, glaube ich, in allen Punkten bestätigt worden, was sein Engagement damals für Sarajevo geht. Es gibt niemanden, der sagt, die Serben hatten doch irgendwie auch recht. Und was es damals also an sogenannten realpolitischen Argumenten gibt, die es jetzt wie für Assad gibt. BHL hat sich dann ja auch nochmal in Libyen engagiert und so, wo es die Lage schwierig ist. Aber er sagt, hätten wir es nicht gemacht, dann wäre es eben zu einem echten Massaker gekommen. So, und hätte das jetzt jemandem geholfen? Und er agitiert jetzt schon lange dafür, dass man auch in Syrien militärisch eingreift. Ich finde, er nutzt sozusagen auch seine eigene Lächerlichkeit, weil das irgendwie natürlich ein wahnsinnig optischer Hingucker ist, so immer, wenn er da steht.
Sieht gut aus, ja.
und er transportiert damit seine Botschaft. Und langfristig, finde ich, hat er doch in allen Punkten recht gehabt. Es gibt eigentlich kaum ein Engagement, wo er was korrigieren muss. Im Unterschied zu vielen anderen Intellektuellen, die ja gerne auch mal die Roten Khmer und so weiter bejubelt haben. Oder den Ayatollah Khomeini und so. Das hat er irgendwie nie gemacht. Er nimmt die Dresche echt auf sich, ja, tapfer. Dann legt auch immer wieder einen neuen Roman, einen neuen Film vor. Er fällt immer durch. Einmal bin ich mit ihm durch Paris gelaufen, hat Typ vor uns ausgespuckt. Wirklich ausgespuckt. Echt schockierende Erfahrung. Ganz normaler
Weise. Egal, mit wem man aus Frankreich redet, egal mit wem ich rede, Bernard-Henri Lévy, persona non grata, dort offenbar.
Und dann habe ich gesagt, Mensch, was war denn das für einer? Er meinte, ach, wie, das passiert mir auch dauernd. Hatte man, ist doch ganz normal. Ich bin seit 78 jeden Tag im Fernsehen, Leute können mich halt nicht mehr sehen. Und so. Aber er nutzt
wurde, glaube ich, 15 Mal mit Torten beschmissen seither. Also Anarchisten haben ihn auf den Drücker.
Immer in Belgien. Aber er hat, man muss halt sehen, er hat von seinem Vater ein großes Vermögen geerbt und das setzt er halt dafür ein. Ja, er setzt halt dann libysche oder Vertreter der Zivilgesellschaft und irgendwie afghanische Helden und Leute, die weder Islamisten sind, noch militärische Folterer und so. Die holt er dann nach Paris, holt ins Hotel, schleppt ihn in den Elysée-Palast, lässt die Hillary Clinton treffen und so weiter. Das ist halt so sein Hobby und so. Ich bewundere ihn dafür.
Also er hat einen Film gemacht, den würde ich Ihnen dann gerne ans Herz legen. Das ist der beste Dokumentarfilm, den ich je gesehen habe. Bosna, also die Ohnmacht Europas, Bosnien. Das ist ein Essay-Film, der 94 mitten im Krieg entsteht, wo überhaupt nicht absehbar ist, wie lange geht dieser Krieg noch. Und Sie können sich den heute anschauen und einfach das Wort Bosnien durch Syrien ersetzen. Und er erklärt so viel, so unfassbar viel.
Er hat ja aktuell einen Film über die kurdischen Kämpfer gemacht, der heißt Peshmerga. Und er sucht übrigens einen Ort, den in Berlin zu zeigen. Das können wir vielleicht hier mal machen.
Das müssen wir sofort an der Arena machen. Da haben wir eine ganze Monitorleinwand. Melli, wie siehst du das? Es gibt eine Szene in diesem Dokumentarfilm, da segeln die Hilfspakete in die Drina, in die eiskalte Drina. Und die Menschen in Sarajevo, wird das sein, springen da rein und versuchen, diese Pakete da rauszuholen. Und Bernard-Henri Lévy sagt im O-Ton, im Text, 38, als wir den Bürgerkrieg in Spanien unterstützt haben, da haben wir noch Waffen geschickt. Jetzt schicken wir diesen Menschen Kekse. Jetzt ist es so, dass wir das World Food Program sich in Syrien gar nicht blicken lässt. Also es kann gar nicht zu solchen Szenen kommen. Es wird überhaupt nichts geliefert. Wir haben heute erfahren, dass der Ort, der die schlimmste Hungersnot letztes Jahr hatte, wo auch dankenswerterweise im Spiegel dann irgendwo auf Seite 91 Christoph Reuter kurz drüber schreiben durfte, diese Situation, dass jetzt das Regime bombt in dieser Stadt. Und es wurde eigentlich eine Schutzgarantie auch ausgesprochen für diese Stadt. Wie siehst du ich will das große Wort der Schuld vielleicht benutzen. Wie siehst du unsere Schuld, die wir als westliche Zivilisation in jedes Land dieser Erde sofort alle möglichen Agrar-Nahrungsmittel einfliegen könnten?
Na, die Hungerhilfe des UNHCR hatte ja bemängelt, dass die Länder, Länder dort sind, dass die Zahlungen nicht leisten und dass sie die Kinder dort nicht mit Milch genügend versorgen können. Und dann gab es einen Appell und dann gab es noch einen Appell und noch einen Appell. Und gezahlt haben die Leute erst, als die sich dann auf den Weg gemacht haben, aus den Lagern hierher zu kommen. Ich meine, so fing es ja an, dass die Leute eben nicht mehr in den Hilfslagern blieben und sich deshalb auf den Weg gemacht haben, weil sie in diesen Lagern nicht genügend versorgt werden. Und das ist natürlich ärgerlich, weil da hätte man in Anführungszeichen einfach nur zahlen müssen. Aber das ist in vielen Krisennationen dieser Welt so, dass eben einfach nur gezahlt werden muss und dass es nicht getan wird. Aber wenn die Flüchtlinge kommen, das ist eine Sprache, die die Regierung sehr schnell verstehen. Ja, da wird schnell gehandelt. Aber ich will auch gar nicht so sehr lästern über die Verpflegung in den Lagern. Ich weiß nicht, ob auch mir ist auch zu Ohren gekommen, dass es auch Versorgungsschwierigkeiten von Flüchtlingen zum Beispiel in Berlin gegeben hat. Man mag es nicht glauben, aber das hat eben auch selbst vor unserer Nase. Und dann Privatleute dann abends ihre Autos vollgeladen haben mit Lebensmitteln, um Flüchtlinge in der Stadt zu versorgen. Das ist ja auch alles unwahrscheinlich. Und was mir eben noch einfiel, weil Sie sagten, weil Bernard-Henri Lévy diesen Film Peshmerga macht, ich meine, Als es schon mal einen Krieg gegen die Kurden in der Türkei gab, das war die größte Einwanderungswelle nach den Gastarbeitern in den 90ern, dass nämlich Kurden aus der Türkei nach Deutschland zum Beispiel gekommen sind. Jetzt ist zum Beispiel auch dieser Weg versperrt. Also ich frage mich, was passiert eigentlich mit den Kurden, die gefangen sind in den einzelnen Krisenregionen, die über Syrien kommen? Da sind ja viele Kurden dabei übrigens. Das, was wir nennen das immer Syrer, aber das sind ein Großteil davon sind, oder ein großer wesentlicher Teil davon sind Kurden, die auch aus einem anderen Konflikt heraus dort im Norden Syriens bombardiert worden sind, übrigens unter der Aufsicht von Erdogan. Also weil wir sind ja hier wahrscheinlich eh in vielem einer Meinung, um das abzukürzen. Ich glaube, dass ich mag eine Kunst, die auch investigativ ist. Ich mag eine Kunst und eine Mediengesellschaft, die Spaß daran hat, herauszufinden, warum Dinge sind, wie sie sind. Und die sich nicht damit beschäftigt, immer die Reaktionen. Gibt es Probleme? Müsst ihr abbauen? Haben die Tiger, ist alles Iftar Fastenbrechen für die Tiger? Ja. Ist jetzt gleich soweit, Sonne ist gesunken, ne?
Nein.
Können Sie auch gleich.
Sie muss sich ein bisschen bremsen kurz, weil Sie haben ja gestern schon sehr lange das Podium benutzt. Sie kommen gleich zu Wort, solange ich moderiere kurz. Bitte vertrauen Sie mir, dass das, ich finde das gerade extrem spannend.
Ja, und das finde ich halt, das finde ich das Spannende, dass wir ich lerne ja auch. Ich lerne ja durch euch, ich lerne durch die Artikel von Herrn Minkmal. Ich lerne auch und begreife immer mehr meine eigene Welt und begreife auch, was meine Lebensbedingungen, in welchem Zusammenhang die Lebensbedingungen, die ich habe und mein Leben im Zusammenhang mit anderen stehen. Und jetzt, wo die Menschen da sind, kann ich auch in einen ganz anderen Dialog eintreten. Und das ist für mich ganz persönlich, das erweitert mein Denken, es verändert mein Schreiben, es verändert auch meine Art, darüber nachzudenken, was Kunst kann und was nicht, weil es ja eine ganze Zeit lang auch Kunst gab in diesem Land, die so abgeschirmt und geschützt war. Auch das ist schön. Also Das ist schön. Und das finde ich eben das Wertvolle, dass es noch Dinge gibt, die Leute eben zusammenbewegen. Ich meine, jeden Abend um 18.45 Uhr stehen Leute vor diesem Tigerkäfig und kommen ins Gespräch. Ich finde das, also ich kann daran nichts Schlechtes sehen und ich bin alles in allem auch übrigens sehr optimistisch. Auch ich denke nicht, dass wir es irgendwann so weit kommen wird, dass wir quasi Landkapazitäten und so weiter an die Rechtsextremen verlieren werden. Das glaube ich überhaupt nicht, weil ich als Meli Kiak mit meinen bescheidenen Mitteln, ich fühle mich zum Beispiel überhaupt nicht machtlos, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich fühle mich auch gar nicht ohnmächtig. Null.
Eine Frage, die ich vielen klugen Zeitbeobachtern versuche zu stellen, Herr Minkmal, wie ist das, was ist im August 2015 passiert? Warum haben sich die Menschen aufgemacht zu uns dann tatsächlich, also das ist ziemlich genau Ende Juli, Anfang August losgebrochen, haben Sie dafür eine Erklärung? Also Bernd Ulrich von der stellvertretende Chefredakteur der Zeit, der morgen, glaube ich, hier sein wird zu Gast, spricht von morphogenetischen Feldern. Das heißt, die Erklärung, dass also es gibt da so Untersuchungen, die alle sehr obskur sind, dass also auf der einen Seite, wenn Affen eine Möglichkeit entdecken, wie man Kokosnüsse öffnet, auf der anderen Seite, ohne dass sich diese Affen je getroffen haben, dasselbe Prinzip anwenden, mit denselben Werkzeugen plötzlich. Also zu solchen Erklärungen greifen teilweise Journalisten schon zurück. Ist Ihnen schon eine plausible Erklärung gekommen, warum, also was ist im August anders gewesen als zum Beispiel im Juni oder als im Februar letzten Jahres?
Die Flüchtlinge hatten verloren die Hoffnung, in den Lagern weiterhin erstmal wieder aus dem Lager rauszukommen oder dass sich diplomatisch was tut. Und außerdem, wie Frau Kiak das ja gesagt hat, also ist ja auch jetzt auch Konsens, wurden die Nahrungsmittelrationen so gekürzt, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir was machen und wir begeben uns da auf die Reise. Und das ist das Richtige. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist, was in Deutschland passiert ist. Und das war wirklich in der Tat natürlich trotzdem ein Wunder. Also es war ein Wunder und trotzdem, ich habe es auch immer erwartet, dass es so kommt, aber nicht alles, was man erwartet, tritt ja auch ein. Ja? Ich habe gedacht, das Land hat sich so verändert und die Leute haben so auch an sich gearbeitet und sind eigentlich bereit auch für so eine Geste. Das war ja wirklich so ein welthistorischer Moment. Also wie gesagt, diese schönsten welthistorischen Momente sind nur sehr, sehr kurz. Ja? Die sind aber toll, aber kurz. Und den hatten wir immerhin. Und das traf so beides zusammen. Ich glaube, diese Ressourcen sind auch noch da und wir werden dann nochmal klarer sehen. Wir können uns aber auch noch ein bisschen im kleinen Kreis, weil wir so viele sind wir ja nicht mehr, ein bisschen im Zielgespräch, ja, wie
genau, der ich würde Kollege. Jetzt kurz, ganz kurz, bevor Sie zum Zuge kommen, wen gibt es noch, wer unbedingt Fragen hat? Gibt es noch andere Damen und Herren im Publikum, die... Oder sonst, ja, also dann gleich, ja, kommen wir gleich dazu. Manny, wie ist das? Wir haben vorhin davon geredet, ich will das vielleicht ganz kurz darstellen. Wir haben das Amt im Rücken, das Grün, das Straßen- und Grünflächenamt, so heißt es, glaube ich. Und wir haben mit dem Leiter dieser Behörde leider schon eine längere Geschichte. Wir haben letztes Jahr, als wir die Aktion Die Toten kommen gemacht haben, ja unter anderem wollten wir den Vorplatz vor dem Kanzleramt zerstören beziehungsweise in einen Friedhof umwandeln. Und die Menschen sind uns abhanden gekommen und sind auf die Bundestagswiese gestürmt. Sie haben sie gestürmt, da war ein Zaun, Zäune mögen unsere Unterstützer nicht so. Und nach der gescheiterten Aktion des europäischen Mauerfalls haben sie einfach diesen Zaun umgeklappt und sind zu Zehntausenden auf die Reichstagswiese. Und die sah danach aus wie Verdun. Und der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts Mitte, Harald Büttner, hat damals ungefähr 50.000 Euro in die Sanierung dieser Reichstagswiese ausgegeben, bevor wir kamen. Ja, dann war die kaputt, dann musste er die wieder sanieren und dann haben wir diese Tiger da angemeldet und da wird er sich wahrscheinlich gefreut haben. Jedenfalls hat er damals auch gesagt, es gibt eine Mail im internen Mailverkehr der Behörde, dass wir die pleite gemacht hätten, das Straßen und Grün, sie sind pleite. Und jetzt also diese neue Aktion und Herr Büttner kommuniziert leider auch nicht mit dem Gorki-Theater hier, mit den Verantwortlichen, leider auch nicht mit uns. Wir sind da immer noch nicht wach, laut seiner Geschichte in der BZ und in der Bild-Zeitung, wenn er um 8 Uhr hier auftaucht. Das stimmt auch, also ich bin in der Kita und bringe mein Kind und die anderen sind auch eher Spätaufsteher. Um 3 trudeln hier mal alle ein natürlich, also Herr Büttner hat völlig recht. So eine Aktion stemmt man auch einfach ganz schnell. Und das heißt, jetzt die Frage, Herr Büttner hat eine Argumentation vorgelegt, die sehr interessant ist, die eigentlich politische Kunst nicht mehr möglich macht auf seinen Straßen und Grünflächen. Und das sind nun mal in Berlin-Mitte, wo wir leider immer sind oder auf dieses Straßenland sind wir angewiesen. Er sagt, wir sind hier völlig falsch bei ihm mit einer Veranstaltung. Also es wurde eine Theaterveranstaltung angemeldet. Er behauptet und lügt damit offenbar, wir hätten eine Informationsveranstaltung angemeldet. Ich selber würde das gar nicht bestreiten, dass das eine Informationsveranstaltung ist. Und er sieht sich aber jetzt provoziert. Er glaubt, er sagt, das ist keine Informationsveranstaltung, sondern politische Provokation. Das heißt, er macht einen Unterschied auf zwischen einer Information und einer Provokation. Und eine Information kann nie provozierend sein. Das ist schon mal eine sehr interessante Hintergrundvorstellung für uns, die sehr viel aussagt. Und jetzt sagt er, ein sehr schöner Kniff, wir sind bei ihm völlig falsch gewesen, weil das ist eine Demo. Also das ist eine Demonstration, ist eine Versammlung, versammelt sich zwar keiner, aber es ist eine Versammlung. Und die Tiger, die 4 Tiger in einer 200 Quadratmeter Arena, die will er jetzt gleichstellen mit einem Schild, was man hochhält, so eine Demonstration, ja, Ausländer raus oder Flüchtlinge fressen oder so. Also so bewertet er den Fall jetzt. Er hat zwar die Arena genehmigt, er hat die Tiger genehmigt, ja, alles okay, aber dass da Flüchtlinge fressen dran steht, macht es zu einer politischen Demonstration. Wenn sich das vor Gericht, siehst du eine Chance, ich weiß, du bist nicht genauso wenig rechtskundig wie ich, aber siehst du da irgendeine Chance, dass er sich vor Gericht damit durchsetzen kann? Und wenn ja, was folgt daraus?
Ich kann die Chancen für die gerichtliche Auseinandersetzung noch nicht weissagen, aber ich denke, dass dass Herr Büttner bei der Bild-Zeitung sehr richtig ist mit diesen Fragen, weil die Bild-Zeitung ist einfach das Fachmedium für Provokation in diesem Land. Das kann dir nur die Bild-Zeitung beantworten. Zum anderen, ich dachte mal, dass ihr im politischen Widerstand mit Angela Merkel seid. Tatsächlich habe ich das jetzt auch erst gelernt in den letzten Tagen, dass ihr im viel größeren politischen Widerstand zu dem korrekten Herrn Büttner steht. Und was soll ich sagen? Gott schütze euch, mein Freund. Für alles andere können wir euch helfen, aber bei Herrn Büttner kann, glaube ich, wirklich nur noch der da oben helfen.
Okay.
Es ist Ramadan, vielleicht hat er Erbarmen. Aber
vielleicht
ich
hat er Erbarmen, ja. Wir haben den Tierschutz vor der Tür. Gestern war eine sehr engagierte Dame hier vor der Arena und die hat mir also wirklich versprochen, dass sie heute wiederkommt zur öffentlichen kommentierten Fütterung, die wir im Anschluss gleich zu diesem Salon machen werden. Herr Minkmar, aber ganz kurz die Frage an Sie, können Sie sich das erklären? Also die Tiger, die fressen ja am Stück ganze Kühe weg. Ja? Was hat der Tierschutz jetzt da genau zu suchen und wen schützt der da?
Ja, der Tierschutz ist ja so eine schöne Berliner Folklore. Das ist ja irgendwie, gibt es ja schon weit ins Kaiserreich hinaus, dass der Dackel irgendwie dem Berliner so heilig ist und so. Das ist eben so eine Erweiterung, auch das alte Frontstadtdenken. Das ist ja auch okay, wir wollen ja auch den Tigern nichts Böses, die sollen ja auch gerne kommen. Und wir haben Bleiberecht für Tiger, absolut. Wir haben selbst mal zwei Katzen aus Griechenland aufgenommen und so, da kam alle 6 Monate eine Hausinspektion. Einmal auch von einer Hundeexpertin, das hat mich Dings. Also, ich habe gehört von anderen Kindern, die haben Kinder adoptiert, da kam eigentlich nie jemand mal vorbeischauen. Aber das gehört so zu den Skurrilitäten, das ist ja, und das ist echt so Berliner Folklore, wie Herr Büttner auch. Und so, gut, dass es die gibt.
Okay. Dann vielleicht nochmal ins Publikum die Chance, bevor ich jetzt dem Herrn das Wort erteile. Gibt es noch jemand anderen, der vorher versuchen wird, etwas zu fragen? Nein? Sie werden es ja vielleicht auch nicht bereuen. Dann will ich doch mal Ihnen wieder das Wort erteilen. Ihr Name, vielleicht stellen Sie sich nochmal ganz kurz im Publikum vor.
Henning Zior, Gesellschaft Grünes Friedens. So lange habe ich noch nie auf eine Frage warten müssen. Und eine ganz, ja, so kurz wie möglich. Ich finde es auch falsch, wenn Sie sagen, jemand benutzt die Bühne. Wir benutzen die Kunst, um etwas zu machen. Und es geht nicht, ob jemand was benutzt, sondern ob es Vorschläge gibt, die diese Aktion in die politische Wirklichkeit auch transportieren. Und wir sind hier, dass die Weisheit des Publikums vielleicht auch etwas dazu tun kann, um so eine wichtige Aktion wirksam und noch wirksamer werden zu lassen. Deswegen spreche ich und nichts wegen anderem, dass das nochmal auch klargestellt wird. Wir leben in einer historischen Situation nach 1945, diese Flüchtlinge, da gab es die UN, die Geisel der Menschheit vom Krieg zu befreien. Und jetzt, die Flüchtlinge sind die Quittung für eine fehlgereitete, interessensorientierte Politik in jeder Hinsicht, Klima, was wir haben, Waffen, die Menschenrechtsverletzungen. Und diese historische Situation könnten wir hier nützen mit dieser Aktion. Und deswegen möchte ich da ein paar Vorschläge weiterdenken. Der Brecht hat es mal gesagt, die höchste Kunst ist die Kunst zu leben. Und in der Verantwortung stehen wir, weil wir sind die Fluchtursache in jeder Hinsicht. Das wollen wir aber heute nicht diskutieren, hatten wir gestern. Was kann die Kunst hier jetzt dazu beitragen? Ich finde, wenn sie konfrontativer noch mehr wird als die 4 Tiger, die nachher einen Flüchtling erfressen sollen, völlig ein Bild, finde ich, umzukehren. Diesen Tiger, die müssen wir vielleicht durch Berlin führen, ins Innenministerium, zum Herrn de Maizière. Und dann sollen die dort diesen Erlass auffressen, ja, den er da rausgibt. Nur die Ankündigung schon, dass die Konfrontation ist. Der Bundestag ist ein Entscheidungsträger. Wir haben am Freitag diese Debatte. Und wenn die Diskussion wirklich reingeht ins Parlament, aber nicht nur mit einem Papier, es muss ja darüber hinausgehen, auch in den 14 Tagen. Wir werden auch ein Boot, wir sind ja auch engagiert, wir haben nächsten Monat den von Lesbos da, den Bürgermeister. Ich war in Lesbos, wir haben gestern diskutiert. Da leben 4000 Flüchtlinge in Moria, in den Flüchtlingslager. Wir sind reingekommen, haben das dokumentiert. Weniger Platz als der Tiger hier. Hier regen die Leute sich über den Tiger auf, im Tierschutz, aber nicht über 4000 Flüchtlinge, die jeden Tag 20 Kilometer zum Hafen nach Mytilene gehen.
Ihre Frage ist angekommen.
Und meine Frage ist, Moment, Sie haben auch lang gesprochen.
Nein, aber Sie haben die Frage ja schon gestellt.
Ja, nein, ich habe sie
doch
noch nicht gestellt.
Ich kann sie Ihnen wiederholen. Sie haben gesagt, doch, Sie haben die Frage gestellt. Wenn Sie möchten, erinnere ich Sie an Ihre Frage. Sie haben die Frage gestellt, wie man die Aktion hier transportieren kann ins Parlament. Das war Ihre Frage.
Nicht nur ins Parlament, in die Gesellschaft hinein.
Gut, in die Gesellschaft, Erweiterung, Fragezeichen. Ja. Ich möchte Ihnen darauf antworten, weil Sie das auch, glaube ich, am Samstag waren Sie auch schon da. Da haben Sie auch die gleiche Frage gestellt. Na gut, aber Sie sind schon so berühmt, dass die Frage die Runde macht. Am Samstag hat jemand anders die Frage auch gestellt. So, was war, warum, am Samstag war hier eine Diskussion, bei der war ich dabei, da war genau die gleiche Frage. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich meine, die Aufgabe des Künstlers ist es, Kunst zu machen. Und die Aufgabe des Politikers ist es, Politik zu machen. Und die Aufgabe des Künstlers kann sein, politische Kunst zu machen, auf politische Missstände hinzuweisen. Aber der Künstler kann nicht alles machen. Er kann auch nicht noch ins Parlament gehen und dies machen und jenes machen. Und ich finde, dass ihre Erwartungshaltung da an den Künstler irgendwie zu hoch ist. Weil das, was die tun, ist doch schon so wirksam. Was wollen sie denn noch? Am Donnerstag wird's, wenn Sie Bock auf Konfrontation haben, gehen Sie hin und konfrontieren Sie oder provozieren Sie oder verbrennen Sie sich dort oder machen. Das Ding ist natürlich, dass wir am Samstag hatten wir eine sehr interessante Sache, dass, wie hieß der, der hier als Koch gearbeitet hat und auch Künstler, Aram, glaube ich, ne? Der sagte, zum Thema Konfrontation, weil er sagte, was, ihr wollt da ein paar Leute reinwerfen lassen, die sich von den Tigern auffressen lassen. Wisst ihr eigentlich, dass die Leute sich verbrennen, dass die Leute ertrinken, dass es gibt nichts, was die Leute nicht machen. Sie erstechen sich öffentlich und es passiert trotzdem nichts. So. Und deswegen ist dieses, das noch weiter zu drehen und das noch mehr auf Konfrontation zu machen, irgendwie, das bringt überhaupt nichts. Also das ist ja nur Eskalation des Eskalationswillen. Und abgesehen davon finde ich, es ist ja schon eskaliert. Also es, noch schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Da muss man nicht noch, weiter provozieren. Ist meine Meinung. Oder Herr Mink, was sagt der Mann vom Spiegel?
Ja, ganz Ihrer Meinung.
Okay. Letzte Runde. Eine Frage muss noch erlaubt sein, Herr Mink, an Sie und dann noch eine an Melli. Wir haben das alte Gebot von Hans-Joachim Friedrichs, man macht sich nicht als Journalist mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Wie stehen Sie dazu? Ist das überkommen? Hat sich was, also sozusagen gerade im Angesicht der Reaktion und im Angesicht der reaktionären Kräfte, vielleicht sogar schon eines faschistischen Potenzials, man weiß es ja nicht, mit der AfD, hat sich da etwas geändert? Kann man dieses Gebot jetzt fallen lassen oder wie sehen Sie das?
Das wird immer missverstanden von Hans-Joachim Friedrichs. Der Ulrich Wickert, der den sehr gut kannte, hat mir das irgendwie erklärt. Der war natürlich ein Journalist, der Position bezogen hat, der eine klare linke Position hatte, Hans-Joachim Friedrichs. Natürlich muss man als Journalist Position beziehen. Das ist auch Quatsch. Die Leute können ja selber denken. Sozusagen, ich sage halt, wo ich stehe. Deswegen übernehmen die das ja nicht. Oft, weiß Gott. Sondern denken, was hat er? Schreibt er jetzt wieder für einen Schwachsinn oder so? Oder soll er lieber wieder über Frankreich schreiben? Was Friedrichs meint, ist, man soll nicht sich so wirtschaftlich gemein machen, in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie da so ein Unternehmen mitmacht und dann oder irgendwie eine Charity und dann davon mit noch profitiert und da so mit irgendwie mit drin hängt. Also dass man so eine tatsächliche Unabhängigkeit hat, aber es hat natürlich mit dem Standpunkt beziehen und dem klaren ethischen und moralischen Handwerk des Journalisten, das ist davon völlig unberührt. Das Gemeinmachen meinte er, man soll jetzt nicht noch einen dritte Weltladen betreiben. Wenn man über Afrika schreibt, auch nicht abends dann noch irgendwie handgenähte Taschen verkauft.
Es wird ja wirklich auch benutzt, dieses Schlagwort in die andere Richtung.
Also müsste man mal
zumal er auch, darf ich das ergänzen, er war Nachrichtenmoderator und er hat das eigentlich, in dem das Zitat geht nämlich auch weiter, es geht eigentlich darum, dass er sagte, dass man quasi Nachrichten nicht verlesen soll, Trauriges dann traurig verlesen und Lustiges dann Lustiges. Das bezieht sich eigentlich viel mehr auf den Job des Nachrichtenmoderators. Er war ja kein Journalist im klassischen Sinne, der hat ja nicht Kolumnen geschrieben, Meinungsbeiträge und so weiter, sondern das war ein Fernsehmensch. Und es ist auch gar nicht möglich, nicht Position zu beziehen, weil viele Ressorts im Journalismus heißen übersetzt Meinung haben. Also wir haben ja Ressorts, die Meinung heißen und die Kolumne ist ein Meinungsbeitrag. Wie will man denn kommentieren, ohne eine Meinung zu haben? Also das geht überhaupt gar nicht.
Melli, dann die letzte Frage an dich auch, bevor wir jetzt vielleicht auch mit Herrn Minkmann zusammen den Alliierten Kunstkontrollrat für Deutschland gründen, hast du ja unter anderem Theaterstücke gemacht, du hast auch den Hass öffentlich gemacht, mit dem du schon konfrontiert worden bist in den letzten Jahren, auch als Journalistin. Du hast etwas gesagt im Februar, glaube ich, als wir uns getroffen haben, das hat mich stutzig gemacht und das würde ich gerne noch einmal kurz wissen. Du hast gesagt, das ist nicht mehr die Zeit, diesen Hass auf die Bühne zu tragen für dich. Also für dich persönlich, nicht für andere. Die Kollegen machen das ja weiter. Aber für dich hat das ein Ende. Warum? Was ist passiert?
Naja, also bis das wieder anfing, dass die Asylbewerberheime brannten, war es ja so, dass es gibt eine Handvoll Journalisten mit Migrationshintergrund in den Medien und die haben alle die gleiche Erfahrung gemacht, dass egal was man geschrieben hat, dass wir jahrelang beleidigt, bedroht, erniedrigt wurden. Und erst als es dann auch die deutschen Kollegen betraf, gab es eine ziemliche Unruhe darüber und dann haben dann im Zuge dessen noch weitere Journalisten angezogen und gesagt, also wirklich, der Ton hat sich extrem verschärft und wir haben gesagt, ja, jetzt wo es euch trifft, fällt es euch auf, der Ton ist schon seit langem verschärft und auch Kollegen innerhalb der Redaktion sagten, naja Gottchen, wer austeilt, muss auch einteilen können und so und ihr sagt so. Aber wir haben dann festgestellt, dass das irgendwie eine Systematik hat, dass man versucht, das sind ja Methoden, die kennen wir auch aus den Herkunftsländern unserer Eltern, man versucht die Leute mundtot zu machen, ihnen das Maul zu stopfen, damit sie eben das nicht mehr schreiben, was sie schreiben. Und es war egal, was wer geschrieben hat. Also es war nicht so, dass alle links sind oder alle rechts oder alle Mitte oder so. Und viele von uns sind in ganz unterschiedlichen Ressourcen. Ich zum Beispiel werde immer missverständlicherweise, denkt man immer, ich mache Integrationspolitik. Also ich würde, dabei schreibe ich nie zum Thema Integrationspolitik. Juckt mich gar nicht. Also mein Steckenpferd ist eigentlich eher Rechtsterrorismus. Also eine sehr deutsche Spezialität, würde ich sagen. Für mich war das so, in dem Moment, wo den Menschen die Dächer angezündet worden sind, fand ich das irgendwie so delikat, dass immer noch Journalisten darüber erzählten, dass sie so bedroht werden, weil ich fand, dass es denen einfach schlechter geht. Und für mich war das so ein bisschen schambesetzt, dann da zu sitzen und zu sagen, guck mal, so auf diese Art und Weise werde ich irgendwie, wir haben ja immer eine Show gemacht, wir haben das ja nie kommentiert. Und das finde ich eben, das ist auch ein sehr beschämender Moment in unserer Geschichte der letzten Jahre, dass die Leute so belästigt werden mit Brandanschlägen, dass es so Überhand nimmt und dass das auch Teil unserer Alltagskultur wird mittlerweile und dass es eben nicht mehr auf Seite 1 gesendet wird. Das ist auch sehr schade und könnte man auch was gegen machen.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch ein kleines Geschenk für unsere Gäste, dass sie sich an den Abend erinnern können sollen. Wir haben für Melli ein Bild, das ist die Flugbereitschaft der deutschen Zivilgesellschaft, ein Foto, bevor wir überhaupt losgeflogen sind. Ich werde das gleich noch signieren mit Asche. Und für Herr Minkma ein weißes Kreuz. Und zwar sehr interessant, ich hoffe, dass es Sie interessiert, das ist der Eiserne Vorhang in Bulgarien, an der bulgarisch-türkischen, also der war 10 Kilometer, 5 Kilometer teilweise im Inland und dahinter sehen Sie aufgewühlte Erde und das ist die EU, das ist ein EU-Projekt sozusagen, was genau am Eisernen Vorhang die Überwachungskameras gerade installiert. Man sieht jetzt hier keinen Mast, aber das ist genau, also besser geht's nicht, das Update des Eisernen Vorhangs, das ist 2014 im Oktober aufgenommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Wir müssen uns ganz herzlich bedanken bei Ihnen wir gehen jetzt zur öffentlichen kommentierten Fütterung. Vielleicht stehen die Gäste auch noch kurz zur Verfügung und werden dort Artikel 1 oder 3, wahrscheinlich den dritten Artikel, Absatz 1, alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz, jetzt verfüttern. Ja? Vielen Dank.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.